Wir bewegen uns auf die Krippe zu. Wir sitzen hier und während die Engel von oben die frohe Botschaft singen, sitzen wir da mit offenen Mündern wie die Hirten. Und die Kälte des Stalls zieht auch hin und wieder mal durch. Ich würde gern beten, bevor ich anfange zu predigen. Jesus, hab Dank, dass wir diese Botschaft hören dürfen, egal in welcher Situation, welchen Randbedingungen oder welcher Umgebung. Hab Dank, dass du als Mittelpunkt da bist und feststehst und dass du Grund unserer Freude bist. Hab Dank dafür. Bitte segne die Predigt. Amen. Thorsten hat mir 20 Minuten versprochen. Ich gucke auf die Uhr und merke, das wird knapp. Aber er hat ja auch gesagt, dass es ein knackig wird, der Gottesdienst. Und von daher gucken wir mal. Thorsten hat schon gesagt, wir reden heute über die Freude. Und ich weiß gar nicht, wie es dir damit geht. Also vielleicht packt es dich voll und ihr seid gerade in Freude, weil ihr euch auf ein ganz bestimmtes Geschenk freut, was ihr euch gewünscht habt und ihr wisst, es wird kommen. Oder vielleicht freut ihr euch auf die Verwandten, die ihr doch noch sehen dürft, weil sie nicht in Quarantäne sind oder weil sie so nah sind, dass das geht. Vielleicht freust du dich aber auch auf die Ruhe an Weihnachten, weil heute mal, also dieses Jahr einfach mal weniger los ist. Kann ja auch sein. Das ist schön. Es gibt aber in diesem Jahr auch eine ganz interessante Dynamik, die so dieses Corona und diese die ganze Einschränkung und so weiter mit sich bringt und die Freude bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwierig macht. Also wo man in den letzten Jahren so hauptsächlich sein Ding machen konnte und viel los war, ja, da ist halt in diesem Jahr leider weniger los. Und es gibt immer wieder neue Einschränkungen, die von oben kommen. So fühlt sich das ja an. Es sind, wenn man drüber nachdenkt, merkt man, das macht schon Sinn. Das würde man von selber eigentlich auch machen, wenn man drüber nachdenkt. Es entscheiden auf einmal Menschen Dinge, die meine Freiheit einschränken. Das passiert in der Politik, aber das passiert auch im Verein. Das passiert in der Gemeinde, dass Entscheidungen getroffen werden, wo man vielleicht nicht unbedingt gleich mitgeht. Und es gibt andere, die entdecken plötzlich ihren Wunsch nach Freiheit, der nicht mehr hundertprozentig da ist. Und dann gibt's wieder andere, die liegen in Pflegeheimen mit 50% Corona-Beteiligung, würde ich mal sagen. Also 50% der Insassen sind infiziert, haben Corona und müssen damit leben. Oder nicht mehr. Der Predigttext für heute, den werde ich nicht vorlesen. Aus Zeitgründen fasse ich den einfach zusammen. Wer seine Bibel dabei hat, der kann den Text auch lesen. Der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 2 und 9 bis 15. Es geht um Abraham, ein Bekannter. Ja, den kennen wir alle. Und Abraham sitzt vor seinem Zelt. Er zeltet gerade in Mamre. Und wenn man sagt, Abraham zeltet, sitzt vor seinem Zelt, dann klingt das immer so, wie als würden wir so ein Zelt von Lidl aufspannen und sitzen dann davor und gucken. Nee, bei Abraham sah das ein bisschen anders aus, weil mit ihm ist da eine große Sippe und Gruppe an Menschen, Viehherden und Knechte, die sich um diese Viehherden kümmern. Also da ist richtig viel los. Aber Abraham sitzt vor seinem Zelt. Und Gott hat ihn schon berufen, ein großes Volk zu werden. Er hat ihn berufen und hat ihm versprochen, seine Nachkommen werden sein wie der Sand am Meer. So viele. Kleines Detail am Rande. Sarah und Abraham konnten gar keine Kinder bekommen. Also es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Und wie er da so sitzt vor seinem Zelt in Mamre, da kommen plötzlich drei Männer. Sie kommen zu ihm und wie er das macht als guter orientalischer Mann, er ist gastfreundlich und er lädt sie ein. Seine Frau schickt er weg, sie soll Kuchen backen und er selber geht weg und schlachtet ein Kalb, damit die was zu essen und zu trinken haben, dass es ihnen gut geht und dass sie sich wohlfühlen. Spannend wird die Sache, als die drei Männer plötzlich sagen, du Abraham, wir werden übers Jahr nochmal kommen und dann wird deine Frau einen Sohn bekommen. Hä, was soll das denn? In der Geschichte, wenn ihr sie lest, in der Begebenheit, wird dann auch beschrieben, dass in den drei Männern der Herr dem dem Mose erscheint. Und die Sarah, die hört das, die ist im Zelt, und Zelte haben jetzt keine so dicken Wände, sie hört das und sie muss unweigerlich lachen. Ja, wer will es ihr auch verübeln? Sie hat die Wechseljahre hinter sich. Da ist an und für sich aus menschlicher Sicht nichts mehr zu machen. Was soll da noch kommen? Aber die drei Männer sagen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, wo ist denn jetzt die Freude in dieser Geschichte? Die ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Ganz am Ende werde ich nochmal drauf eingehen, wo die Freude drinsteckt. Und ich will mich jetzt bei dem Thema Freude erstmal ganz kurz von dieser Geschichte wegbewegen. Denn Freude, ja, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Freude? Weil Freude wichtig ist. Freude ist notwendig, ist wichtig. Wir brauchen Freude. Und ganz ehrlich, die Menschen um uns herum, die brauchen auch, dass wir uns freuen können. Denn Freude hat ein paar ganz interessante Effekte. Thorsten hat das so schön vorgespielt, wie ein Kind sich freut und so weiter. Was macht Freude eigentlich mit uns? Freude motiviert. Wenn ich mich auf etwas freue, auf ein Geschenk zum Beispiel, dann werde ich plötzlich geduldig oder dann werde ich wach. Freude macht zielstrebig. Wenn ich mich auf etwas freue, dann arbeite ich darauf hin. Freude lässt einen nach vorn schauen. Wenn es mir nicht gut geht und wenn ich grüblerisch werde, dann passiert es schnell, dass ich nach unten gucke und dass ich so ein bisschen in mir drin versinke. Freude macht frei und lässt mich nach vorne gehen. Freude belebt. Und wir brauchen Freude. Freude ist wichtig. Und Paulus hat den Philippern ja schon geschrieben, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Sollten wir uns als Christen also eigentlich nicht immer freuen? Das wäre super. Naja, Vorsicht. So platt und einfach ist es auch wieder nicht mit der Freude. Ja, Freude ist gut und darum soll es heute auch gehen. Wie kommen wir zur Freude? Aber so einfach und platt ist es nicht. Und auch Paulus schreibt das ja nicht ohne Grund in den Philipperbrief. Wenn ich jetzt hier hintergucke und würde sagen, der Flur soll sauber bleiben und abermals sage ich euch, kehrt den Flur. Dann ist das ja nicht ein Zeichen dafür, dass er so sauber ist, sondern eher ein Zeichen dafür, dass das mal nötig wäre, dass er sauber gemacht wird. Unser Flur ist übrigens vollkommen in Ordnung. Danke an den Reinigungsdienst, er ist sauber. Aber das mit der Freude ist nicht so einfach und es war schon zu allen Zeiten die Frage, auch bei den Christen, wie können wir uns freuen angesichts der Situation, in der wir uns befinden. Und ihr wisst, es gab schon ganz andere Situationen als die, in der wir gerade stehen. Schlechtere, schlimmere, bedrückendere Situationen. Wie kann man sich da freuen? Wie kann man die Freude behalten? Wie kommen wir dazu, uns zu freuen? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, man wartet auf die Freude. Freude kommt manchmal unverhofft um die Ecke. Freude überrascht uns. Eine gute Nachricht, zum Beispiel die Nachricht von einer Schwangerschaft. Hey, super, freut man sich. Oder ein unerwartetes Geschenk. Oder jemand lobt mich vielleicht, unerwartet. Tada, Freude kommt um die Ecke und überrascht mich. Schön, oder? Aber sich darauf zu verlassen, dass die Freude einen überrascht, muss ich ehrlich sagen, wird uns nicht durchs Leben tragen. Das wird nicht ausreichen. Wenn du dich nur darauf verlässt, dass die Freude dich immer wieder mal erhascht, dann kommst du nicht gut bei weg. Und deswegen habe ich ein paar Punkte, wie wir Freude üben können. Man muss Freude nämlich üben, lernen. Man kann sie suchen und das sollten wir auch tun. Und ich orientiere mich, ich habe das gefunden, ein Thomas Mayer, der wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wem nicht, der hat mir so ein bisschen die Inspiration dafür gegeben, für diese Punkte, die fand ich sehr gut. Erstens, Jesus ist meine Freude. Ja, das musste ja kommen, oder, vom Prediger? Jesus ist meine Freude. Aber das ist so. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Bibel lest. Wenn ich Bibel lese, muss ich ehrlich sagen, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich die Bibel als Appellbuch lese. Ja? Also ich lese und dann lese ich, ja, betet mehr oder habt ein innigeres Verhältnis zum Herrn und so. Dann lese ich das als Appell und denke mir so, ja, ich müsste und ja, muss ich mal wieder aufpassen. Dabei ist Jesus eigentlich die Freude für uns. Und darauf deuten schon die Propheten im Alten Testament. Und darauf deuten auch andere Stellen im Alten Testament. Jesus ist die Freude, die im Neuen Testament steckt. Und eigentlich wäre das doch mal eine super Idee, die Bibel so zu lesen, dass Jesus mir zur Freude wird, dass ich überlege, was steht denn da? Was macht Jesus denn da? Und was bedeutet das für mich? Also wenn Jesus damals derselbe war, wie er heute noch ist, was wir ja glauben, was heißt das denn, wenn er damals geheilt hat, wenn er gesegnet hat, wenn er einsamen Menschen begegnet ist, wenn er Menschen befreit hat? Dann heißt es doch, dass er das heute noch genauso tut. Und dann kann ich die Bibel aufschlagen, dann kann ich das Neue Testament lesen und gucken und lesen, Jesus heilt einen Blinden, Jesus begegnet einem, der schon 40 Jahre lang krank ist und macht ihn gesund. Oh, Halleluja, das darf mir zur Freude werden. Jesus ist uns zuallererst zur Rettung und zur Freude gekommen. Wir sollten die Bibel nicht zuerst als Appellbuch lesen, sondern als Freudenbuch. Das Zweite, ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen nicht wundern. Das Zweite habe ich mal genannt, der Narnia-Effekt. Kennt ihr die Geschichten von Narnia? Die Kinder, die im Schrank verschwinden und in eine ganz neue Welt eintauchen? Oder vielleicht kennt ihr auch die unendliche Geschichte, wo der Bastian Balthasar Buchs in der Geschichte verschwindet oder quasi in die Geschichte, die er liest, eintaucht, Teil der Geschichte wird. Das denkt der eine oder andere, was liest denn du für Bücher? Ja, von diesen Büchern, ganz ehrlich, kann man ganz schön viel lernen. Denn wie lesen wir die Bibel? Manchmal lesen wir sie dann doch, oder meistens, ich gehe immer mal von mir aus, doch mit einem gewissen Abstand. Ja, ach, da steht was, dann überlege ich mir mal, was ich mir da rausziehe. Vielleicht sollten wir lernen, einzutauchen in diese Geschichten, Teil zu werden von diesen Geschichten. Und wenn ich die Geschichte des verlorenen Sohnes lese, mich nicht zu wundern über den unhörigen Sohn, der da so frech alles verprasst hat, sondern wenn ich lese, dass er in die Arme seines Vaters läuft, vielleicht selber auch in die Arme des Vaters zu fallen, Teil der Geschichte zu werden. Oder wenn ich lese von einer Heilung eines Gelähmten, zu überlegen, wo bin ich eigentlich in meinem Leben gelähmt? Was lähmt mich? Und das Gott zu bringen, dass er damit umgeht, dass er mich davon gesund macht. In der Bibel begegnet mir der liebende Vater. Ey, das ist die beste Geschichte, um einzutauchen. Alles andere ist ausgedacht, aber da einzutauchen ist das Beste, was uns passieren kann. Die Bibel nicht nur als irgendwie Buch zu lesen, sondern zu sagen, das ist meine Geschichte, das soll auch meine Geschichte mit Gott werden. Das Dritte, die Freude an dem, was mich umgibt. Ja, wir leben in einer Welt, die auch ihre Schwachstellen hat. Aber auf der anderen Seite leben wir auch in einer Welt mit einer wunderbaren Schöpfung. Mit Wundern im Detail, mit Schönheit im Großen und im Kleinen. Sich daran zu freuen, das wieder zu üben, ist der dritte Punkt. Das Vierte, Konflikte klären. Was hat denn das mit Freude zu tun? Ja, wir hätten gern Freude und weil wir Christen sind und es gibt ja keine Konflikte, gucken wir manchmal einfach weg und sagen so, ich hatte da mal Zoff, ich hatte da mal Streit mit jemandem, aber ich habe ihm vergeben und bete für ihn, damit ist alles geklärt. Aber die Sachen sind trotzdem noch da. Und wir müssen lernen, Dinge anzusprechen, auszusprechen, weil nur da, wo dieser Ärger angesprochen wird und auch besprochen wird, er wird selten zu 100% geklärt. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Aber dass man es anspricht und ausspricht, damit wird wieder Platz für Freude, wenn wir Ärger aus unserem Leben räumen. Wir sollten nicht zu voreilig sein mit, ach, ich habe ihm innerlich vergeben. Es ist oft noch nicht vorbei. Und der letzte und schwierigste Punkt, Freude trotz Leid. Freude trotz Leid. Geht das überhaupt? In den schwersten Zeiten Wenn wir die schwersten Zeiten in unserem Leben erleben, dann wird uns meistens klar, dass sich Freude nicht auf unsere aktuelle Situation, aus unserer aktuellen Situation speisen kann. Und dass Freude auch nicht auf unserem Gesundheitszustand gründen kann. Das funktioniert nicht. Das wird nämlich immer wieder erschüttert. Und unsere Situation haben wir selten richtig im Griff. Unsere Freude muss einen externen, also einen Punkt haben, der außerhalb von unserem eigenen Leben ist und der stabil ist. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Jesus, meine Freude. Jesus ist dieser stabile Punkt, der außerhalb von mir existiert und der fest ist, an dem ich mich festmachen kann. Abschließend will ich nochmal auf Sarah eingehen, die kein Kind bekommen konnte und der Gott einen Sohn verspricht. Sarah verkörpert in einer gewissen Weise unsere Welt und unsere Zeit. Gibt es Grund zur Freude in der Welt? Wenn man sich mit den richtigen Geschichten beschäftigt, kann man daran zweifeln. Wenn man guckt, wie viele korrupte Länder es gibt, kann man daran zweifeln, ob es Hoffnung gibt. Und man fragt sich, ob diese Welt nicht schon über die Wechseljahre hinaus ist. Ob es eigentlich gar keine Hoffnung mehr geben kann, gar keine Rettung mehr geben kann. Sollte es für uns noch Grund zur Freude geben? Ja, wir sitzen in einer Enklave des Glücks, weil wir im Wohlstand leben. Aber sollte es noch Freude geben auf dieser Welt? Und Gott gibt Sarah eine Antwort, die auch für uns gilt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sie bekommt ein Kind, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Und auch wir feiern Weihnachten ein Kind, das Hoffnung bringt, mit der keiner mehr gerechnet hat. Amen. Ich würde gern mit euch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch jetzt ich habe noch eine Info für euch und die muss ich jetzt ein bisschen kurz machen. Aber ich verspreche euch, wir werden das noch länger behandeln, etwas später. Es sind nämlich in dieser Woche zwei Personen verstorben, die uns in der Gemeinschaft sehr nahe standen. Zum einen ist das der Egon Wochatz, der am Montag verstorben ist, und es ist die Irma Hartfiel, die jetzt auch in dieser Woche verstorben ist. Und wir wollen jetzt im Gebet mit an die beiden denken. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen uns ganz auf dich verlassen und wir wollen immer wieder bei dir nachfragen, dass du uns Freude schenkst. Und wir wollen Freude üben. Wir wollen uns mit dem beschäftigen, was du uns schenkst und gibst, was du uns schon gegeben hast. Herr, hab Dank, dass du Freude für uns möchtest, dass du Freude für uns im Sinn hast, auch in schwierigen Zeiten. Hilf uns, dass wir das üben können und dass wir uns freuen können. Hilf uns, dass wir Konflikte ausräumen können, die da sind. Hilf uns, dass wir uns auf dich konzentrieren können, auch wenn andere Dinge uns versuchen abzulenken. Jesus, wir bitten dich, dass da, wo wir jetzt gerade viel weniger sind, die hier vor Ort zusammenkommen, bitten wir dich für all diejenigen, die nicht kommen können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir bitten dich für diejenigen, die allein zu Hause sitzen, die nicht in fröhlicher Gemeinschaft sitzen gerade. Wir bitten dich, Herr, dass du sie segnest. Wir bitten dich, dass du ihnen ganz besonders zur Freude wirst. Und wir bitten dich auch für die Familien von Egon Wochatz, von Irma Hartfiel. Wir bitten dich, dass du sie tröstest in dieser Zeit, wo sie sich verabschieden mussten, Herr. Und Herr, alles, was wir jetzt nicht gebetet haben, das legen wir in das Gebet, was du beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.